Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum Dubbecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß!
Ah, gucke mal da, na, da sind sie, die Tiere. Halt, warte mal, eins noch. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, kostet so ein Podcast und seine Produktion ganz schön viel Zeit, Energie und leider auch Geld. Konkret sind das für jede einzelne unserer Folgen zum Beispiel die Kosten für Transport und Schnitt. Wir haben deshalb unsere Gesprächspartner eingeladen, uns bei diesen Ausgaben finanziell zu unterstützen. Aber keine Sorge, für euch Zuhörerinnen ändert sich nichts und ihr könnt euch auch zukünftig darauf verlassen, dass der Dubbecast inhaltlich unabhängig bleibt. Und jetzt ab zur Folge! Ah, gucke mal da, na, da sind sie, die tierischen Mitarbeiter im Wingert. Die sehen glücklich aus. Aber ganz verstehe kann ich sie nicht. Das scheint irgendein bretonischer Dialekt oder so zu sein. Aber wissen wir was? Wir verstehen uns auch ohne Worte.
Vielfältig, ganzheitlich, ökologisch, biodynamisch. Heute sind wir im südpfälzischen Billigheim-Ingenheim. Genauer in den alten Gemäuern der Villa Pistoria in Bad Bergzabern. Unser heutiges Weingut hebt sich mitunter durch tierisches Design auf den Weinflaschen hervor. Zu sehen sind da ein Tiger mit Partyhut auf Sprungfedern, ein Affe mit Pistolen oder auch mal ganz klassisch Elefanten. Ja, ihr habt richtig gehört. Zugegeben nicht das Etikett auf der Weinflasche, die man sonst kennt. Neben den Herrschaften auf der Flasche finden sich auch wollige Mitarbeiter im Weinberg, deren Redebeitrag wir auch schon im Intro lauschen durften. Auch wenn in diesem Weingut über alle Artgrenzen hinweg gearbeitet wird, muss es natürlich auch menschliche Verantwortliche geben, die das Weingut bitte Köfer leiten und voranbringen. Mit einem davon haben wir heute das Vergnügen, über den man sagt, er weiß nicht. Hoffen wir, das bleibt so. Hey Stefan, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ja, herzlich willkommen hier auf der Villa Pistoria in Perfekt Zabern. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich heute mit euch ein bisschen über uns und über unsere Weinberge und über unsere Arbeitsvielfalt zu erzählen, was wir so tun, was wir so machen und vor allen Dingen, warum wir das tun.
Geil, da freuen wir uns drüber.
Und lass uns doch genau da gleich einsteigen. Eingangs schon erwähnt, ihr habt tierische Mitarbeiter im Weinberg. Wie sind die zu euch gekommen und wer sind das?
Genau, wir bewirtschaften knapp 6,5 Hektar mit Schafen, die für uns die Weinbergsarbeit übernehmen, also die Bodenpflege. Es sind Quissantschafe, die von den französischen Kanalinseln stammen. Das ist die kleinste Schafrasse der Welt. Und die haben wir seit Februar 2020, wohnen und leben die bei uns. Und sind, glaube ich, so mit unseren fleißigsten Mitarbeiter, die wir haben.
Sehr schön. Also das ist eine Rasse, das sind jetzt nicht diese weißen Wollschafe, die man vielleicht so kennt.
Nee, genau. Also das sind sehr zottliche Kameraden, super klein. Das heißt, warum haben wir die ausgewählt? Ganz einfach, durch das, wir wollen die, dass sie das ganze Jahr tatsächlich im Weinberg leben. Und dadurch war es uns wichtig, dass man so kleine Schafe wie möglich bekommt. Und dass die eben nicht an die Blätter und an die Trauben kommen, wenn die reif werden, weil die wollen wir ja schließlich ernten und zu Wein machen. Ja, und da haben wir die Idee gehabt, eben im Februar 2020 war das. Und dann haben wir einen Viehanhänger genommen, in ein Auto geschnallt und sind nach Münster hochgefahren und haben da eine Herde voll Quissantschafe gekauft. Und seitdem leben die eben auf der Villa. Und ich glaube, die haben da oben riesig Spaß.
So sieht's auch tatsächlich aus, wenn man sich die kleinen Kameraden mal von Näherem anschaut. Jetzt, sind diese Schafe dafür gemacht, dass sie im Weinberg arbeiten? Oder ist das eine Idee, die ihr einfach mal hattet?
Genau, also das war so eine Idee. Ich habe mit einem befreundeten Winzer von der A gesprochen, der das schon länger macht, dieses Projekt mit Schafen im Weinberg. Und ich sage mal, die Rasse ist jetzt nicht dafür gezüchtet worden. Und zwar kommt es daher, die Kanalinseln sind nicht groß. Und somit hat sich auch eben der Lebensraum der Schafe auf die Kanalinseln bezogen und die Futterknappheit auf den Kanalinseln. Ja, das ist halt so, dass sie nicht größer wachsen, ja. Und zur Zeit der Evolution sind es eben die kleinsten Schafsrasse auf der Welt, die wir hier haben. Und die sind einfach perfekt für einen Weinberg rein, ja.
Okay, also wenn wir jetzt auf euren Weinberg draufschauen, dann ist das eigentlich normaler Weinberg, also die Rebzahlen sind nicht irgendwie größer oder kleiner und ihr habt einfach nur die Schafe mit reingepackt und die fühlen sich da jetzt wohl?
Genau, also es ist jetzt momentan so, dass wir ja die Fläche übernommen haben von den vorherigen Bewirtschaftern. Die Weinberge waren klassisch erzogen, also in Drahtrahmenerziehung und da war das eigentlich überhaupt kein Problem, mit den Schafen reinzugehen. Wir pflanzen in 22 hier oben auf der Villa komplett neu. Das heißt, wir haben da knapp 4 Hektar zu bepflanzen in 22. Und da ist es einfach so, dass wir da maximal oder Minimum irgendwo zwischen 8 und 10.000 Stöcke auf dem Hektar pflanzen wollen. Und somit kommen wir von der Gassenbreite relativ schmal. Das heißt, auf einen Meter, Stockabstand einen Meter, ein Hektar, 10.000 Quadratmeter, somit 10.000 Stöcke. Und da ist es dann einfach so, dass das mit dem Traktor dann nicht befahrbar ist und wir das eben komplett 100% Handarbeit oben machen. Und ich sage mal, ich bin jetzt nicht so der Fan, der sich zweimal im Monat sehr gern mit der Motorsense irgendwo in die Steilhand stellt. Und da finde ich es super, dass wir ein paar Schafe haben, die die Arbeit für uns übernehmen.
Hervorragend.
Was machen die denn dann genau, die Schafe? Fressen die irgendwie das Blattwerk ab oder?
Nein, es ist so, dass sie im Prinzip die Begrünung, was wir eingesät haben, von den verschiedenen Kräutern, die wir haben, was zwischen den Rebstöcken einfach wächst, an Gräsern, an Kräutern, das einfach kurz halten und somit wir nicht maschinell rein müssen und somit einfach die Artenvielfalt im Weinberg erhöhen können. Und es geht halt ganz klar darum, aus dieser Monokultur Weinberg halt viel mehr herauszuholen und das Thema Natur wieder mehr mit dem Weinberg einzufangen und auch den Leuten zu sagen oder auch den Naturschutzverein zu sagen, hör zu, es gibt auch Weinbau in Verbindung mit Naturschutz. Ja. Und das ist das, was wir eigentlich zeigen wollen mit dem Projekt hier oben. Und haben da riesig Spaß dran und hoffen, dass da auch anständiger Wein dabei rauskommt.
Damit ich das richtig verstehe, die sind wirklich nur für die Bodengewächse zuständig. Aber sie an der Weinpflanze selbst werden die Schafe nicht sättigen.
Genau, es ist im Prinzip so, durch das, dass die Fläche halt so groß ist, dass wir hier eigentlich knapp 120 Schafe halten könnten und die dann immer noch genug Nahrung hätten im Prinzip und somit, sage ich mal, weiden die lieber mit dem Kopf nach unten das Gras ab, wie sie am Rebstock hochsteigen und dann Blätter fressen. Natürlich ist es ein Projekt, wo wir uns natürlich auch Gedanken drüber machen, gerade in Blätterungen mit Schafen oder so. Da ist es aber so, wie gesagt, ohne Pflanzenschutz geht es im biodynamischen Weinbau auch nicht. Und darum ist es uns eigentlich lieber, wenn sie sich um die Kräuter und um die Gräser unten kümmern, wie um die Blätter, weil das können wir auch mit der Hand machen. Ja.
Bedeutet das, die Schafe stehen das ganze Jahr im Weinberg?
Genau, also die Fläche ist komplett eingezäunt, die können sich das ganze Jahr frei bewegen. Und natürlich ist es so, sobald die Trauben reif werden und die ein bisschen Zucker haben, dann gucken wir, dass wir die aus dem Weinberg rausstellen. Aber wir haben noch genug, wir haben hier knapp 3 Hektar Wiesenfläche noch dabei, wo wir sie dann, ich sag mal, ab Mitte August im Prinzip aus dem Weinberg herausholen. Und dann nach der Ernte kommen sie dann wieder auf die Fläche. Das heißt, es sind so circa 4 bis 8 Wochen nicht im Weinberg. Und dann kommen sie wieder zurück.
Ja, wenn so fleißig ja in eurem Weinberg gearbeitet wird, dann müssen wir ja auch mal was probieren davon. Du hast uns hier schon was mitgebracht im Glas, ne? Vielleicht.
Genau, wir haben im Glas heute 2019 Chardonnay Grand Reserve. Ich würde sagen, stoßen wir doch mal kurz an und trinken einen Schluck, ne?
Machen wir das ja.
Geht ganz gut um 11, ne?
Auf jeden Fall. Solange die Sonne scheint.
Nee, das ist jetzt gewachsen in Mühlhofen, ein Teil in Appenhofen. Das ist ein Kalklagen, was wir hier haben. 70% Kalkanteil vom Boden und 30% Löss. Ist bei uns gehobenes Mittelsegment. Ist Ausbau 100% im Holzfass. Holzfass heißt Weißwein bei uns immer 500 Liter Tunhof. Und der Wein war ein Jahr auf der Vollhefe wurde dann aus den Fässern geholt, mal für ein halbes Jahr im Edelstahl gelagert und dann ohne Filtration aus der Flasche gefüllt. Und das ist auch so der Prototyp Chardonnay, wie es wir wollen. Ja? Wir wollen da keine 14 Volumenprozent Alkohol und wenig Säure und so cremige, vanillische Typen, sondern wir wollen Eleganz, wir wollen Finesse im Wein haben. Und somit gehört da im Prinzip maximal 13,5 Volumenprozent Alkohol dazu, eine anständige Säurestruktur, wo das einfach elegant und fein macht. Und ja, da ist natürlich ganz klar das Burgund das Vorbild, ne? Chardonnay. Und das ist auch das, was wir im Prinzip hier oben auf der Villa machen wollen. Wir haben hier einen grandioser Boden mit 38% Kalkanteil und einer der höchsten Kalkanteile, was wir hier überhaupt in der Pfalz haben. Und somit ist die Lage einfach prädestiniert für High-End Chardonnay.
Die Art und Weise, dass man Chardonnay im Holzfass ausbaut, ist das Standard?
Ich glaube, dass es immer mehr zum Standard wird. Also natürlich vor 100 Jahren, das ist absolut klassisch, es gab keinen Edelstahl. Dann hat man natürlich die Thematik in Deutschland oder auch in der Pfalz oder egal wo, dass dann irgendwann mal das GFK, das Kunststoff dann dazu kam. Und da wurde man sich relativ schnell wieder davon getrennt, weil es halt kein optimales Lagermedium ist. Und dann kam Edelstahl. Und es gibt so ein paar Rebsorten, wo ich sage, die brauchen unbedingt Holz. Gehört einmal Chardonnay dazu, einmal Sauvignon Blanc und Spätburgunder Pinot Noir. Weil wir wollen da jetzt keine frischfruchtigen Terrassenweine produzieren, sondern absolute Speisebegleiter. Und das natürlich mit Anspruch. Und da brauchen wir einfach auch während der Gärung den Sauerstoffeinfluss über das Holz. Und das ist ganz wichtig. Ja.
Und du hast gerade eben schon gesagt, dass es aber notwendig ist, den Wein vom Holzfass dann in Stahltank umzufüllen?
Das ist nicht zwingend notwendig, aber durch das, dass bei uns ab der Reservelinie komplett alles unfiltriert gefüllt wird, ist es so, dass wir dann, wenn wir die Fässer leer machen, immer ein bisschen Hefe noch mitziehen. Und dann würde man relativ trüb auf die Flasche gehen, wenn wir das direkt füllen würden. Und somit gehen wir eben ins Edelstahlfass, machen nochmal eine Sedimentation, können dann im Prinzip sauber den Wein von der Hefe trennen und kommen dann auch ohne Trübung auf die Flasche, weil wir machen jetzt keine Naturweine, wir machen Naturweine, aber wir machen keine trüben Naturweine und wir machen auch keine Ordensweine, also nichts Maische vergorenes. Und somit soll das auch für mich auch immer klar und mit einer gewissen Brillanz im Glas sein. Und darum ist für uns einfach wichtig, dass wir die Zeit nach dem Holzfass nochmal das halbe Jahr im Edelstahl haben, um da vernünftig zu sedimentieren, sodass sich der Wein und die Hefe wirklich trennen können. Und das ist uns wichtig.
Ja, du hast ja eben schon angesprochen, Naturwein, Stichpunkt. Ihr seid ja ein Weingut, welches nach den biodynamischen Grundregeln arbeitet. Biologisch ist den meisten mittlerweile so ein Begriff. Aber dynamisch, was bedeutet es?
Genau, also man kann da jetzt riesig weit ausholen und ich könnte euch jetzt da jetzt 3 Stunden über die Biodynamie erzählen. Es ist eine Lehre nach Rudolf Steiner. Biodynamie, es geht darum, der wichtigste Punkt in der Biodynamie ist eindeutig zu sagen, wir wollen eine Kreislaufwirtschaft darstellen. Das heißt, wir wollen von außen nichts zuführen, aber auch aus diesem Kreislauf auch nichts herausnehmen. Das heißt zum Beispiel, also wenn wir stellen unseren Kompost zum Beispiel komplett selbst her. Einmal aus dem Trester, was beim Pressen anfällt, und natürlich dann durch den Mist von unseren Tieren. Und es hört sich immer schön an, wir produzieren unseren eigenen Mist. Das ist immer eine ganz lustige Aussage, aber es ist tatsächlich so. Wenn wir einmal die Schafe, die leben zwar das ganze Jahr im Weinberg, also von denen haben wir keinen Mist. Aber wir haben bei uns im Ort noch einen sehr, sehr guten Freund von mir, mit dem wir eine Kooperation zusammen machen. Der hat Rinder und Schweine. Es hat angefangen mit ein bisschen Hobby und ist dann mit ein bisschen Hobby dann wirklich zum kleinen Bauernhof ausgeartet. Und da arbeiten wir einfach in der Kooperation. Wir nehmen den Mist von ihm, stellen unseren Kompost selbst her, stellen unsere eigenen Präparate her. Also die 2 wichtigsten im Weinbau ist einmal das Hornkiesel und der Hornmist. Und dann gibt es eben noch die verschiedenen Kompostpräparate. Und da geht es nicht darum, einen Kompost herzustellen, der so viel wie möglich Stickstoff hat, sondern es geht darum, eine Information zu transportieren. Und das heißt, unser Mist wird nicht nur ein halbes Jahr gerottet, sodass er relativ viel Stickstoff hat, sondern im Prinzip ist es so, dass unser Mist bis zu 2 Jahre gelagert wird. Und somit haben wir im Prinzip nur ein sehr hohes Informationsmedium. Und das sind eigentlich so, das ist eigentlich so mit der wichtigste Faktor in der Biodynamie. Das andere Thema ist natürlich noch, klar, wir dürfen keine Reinzuchthäfen einsetzen. Das heißt, bei uns wird alles spontan vergoren. Wir arbeiten nach Kreisläufen, nach Mondphasen im Weinberg. Das heißt, für uns ist ein Mondkalender ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Das heißt, wir haben Fruchttage und danach arbeiten wir und gucken, dass wir das bestmöglich umsetzen können. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren für uns persönlich.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr euch für diese Technik von Weinbau entschieden habt?
Ich muss mal so sagen, ich bin eigentlich ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Hatte eigentlich noch nie so viel was am Hut mit Esoterik oder so. Ja. Ich war auch immer ein Mensch, der sich das immer wissenschaftlich erklären musste, warum was funktioniert. Ich habe dann in Frankreich gearbeitet, auf einem Weingut, die schon 20 Jahre lang biodynamisch arbeiten, und habe mir einfach die Weinberge angeschaut und habe in Jahren einfach in Stresssituationen gesehen, das sind vitalere Weinberge gegenüber ein konventionell bewirtschafteter Weinberg oder auch ein bioorganisch bewirtschafteter Weinberg. Und da muss es einen Grund geben. Und ich bin wirklich dann ein Jahr, zwei wirklich ein bisschen nachverfolgt und wollte mir das selbst erklären, warum das so ist und warum nicht. Und dann hat der Winzer zu mir gesagt, ja, Präparate, Biodynamie, Kreislaufgedanken, das sind so die Faktoren. Und es gibt Erklärungen, die muss man sich nicht immer wissenschaftlich beweisen. Und das war für mich eigentlich der Weg zu sagen, ja, wir stellen um auf die Biodynamie, wir stellen um, wir gehen zum Verband, wir sind Demeter zertifiziert. Und wenn ich bessere, gesündere, vitalere Reben habe, bessere Trauben habe, bessere Weine, qualitativ hochwertigere Weine, und dann brauche ich keine wissenschaftliche Erklärung dafür, sondern ich sehe es und man fühlt es, und dann ist das auch irgendwann Erklärung genug.
Du hast gerade die Begriffe Biodynamie und auch den Verband Demeter ins Spiel gebracht. Ist jeder Demeter-Wein automatisch biodynamisch?
Ja, absolut. Also das ist die klare Vorgabe vom Verband. Von der Gründung, Anfang von dem Verband war es ganz klar zu sagen, bioorganisch reicht hier nicht, sondern es muss biodynamisch sein. Und somit jeder Wein, der mit dem Demeter-Logo ausgelobt ist, ist auch 100% biodynamisch erzeugt.
Ja, jetzt hast du ja diese Herangehensweise ja schon so schön ausformuliert. Jetzt haben wir uns gefragt, gibt es dazu noch Auswirkungen auf die Weinqualität und den Geschmack? Wie wirkt sich das Gesamtbild darauf aus?
Also ich nehme das jetzt nicht raus zu sagen, biodynamischer Wein ist immer besser als irgendwas anderes. Ja. Kann man auch nicht tun, weil man kann zwar biodynamische Trauben erzeugen, die für mich immer hochwertiger sind wie konventionell oder sogar bio erzeugte Trauben. Aber der Faktor Mensch spielt eine riesengroße Rolle, ja, und Faktor Standort, Boden. Und ich sag mal so, ich kann Biertrauben erzeugen, aber wenn ich als Winzer nichts taug, schmeckt das Produkt im Glas auch nicht. Ja. Also, es sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die bei dem Thema Wein zusammenspielen. Und darum, es gibt auch, also ich persönlich trinke auch konventionelle Weine. Ja. Es kommt auch immer darauf an, was ist konventionell und wie wird konventionell, wenn nur weil jemand sich nicht zertifizieren lässt und auch biologisch arbeitet, auch als vermeintlich konventioneller Betrieb, kann es immer ein sehr, sehr guter Wein geben. Es gibt auch genau viele Kollegen auch in meinem Freundeskreis, die biodynamisch arbeiten, aber sich nicht zertifiziert haben, kann ich auch absolut nachvollziehen. Es gibt für alles ein Für und ein Wider. Darum, ich glaube, wenn man es so Man soll sich immer den passenden Winzer heraussuchen, von dem man den Wein trinken möchte und sich auch immer mit dem Winzer unterhalten gehabt zu haben. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und das sind so eigentlich die gröbsten Unterschiede.
So wie wir das heute mit dir tun. Ne?
So wie wir das heute haben.
Den Winzer. Ja. Neben dem Miteinander zwischen Mensch und Natur bei dir im Weinberg, lebst du ja auch das Zusammenleben mit anderen winophilen Personen. Und das nennt ihr dann ja Dost und Bittighöfer. Nimm uns doch mal mit und zeig uns, was diese Symbiose an Trauben trägt.
Dost und Konsorten. Super, super schönes Projekt. Es steht nicht der Wein im Vordergrund bei diesem Projekt, sondern tatsächlich, wie du schon gesagt hast, der menschliche Faktor und hauptsächlich eigentlich der Genuss. Ne? Sagen wir, das sind alles Leute, die gern guten Wein trinken, die gern gut essen, die Kulinarik sehr, sehr hoch einschätzen und auch sehr, sehr hoher Stellenwert einfach in ihrem Leben ist. Und das Thema Wein, das Essen, das verbindet halt extrem. Und somit haben wir uns 2010 gefunden. Das ist ein bisschen falsch, wir kannten uns schon früher, aber wir haben 2010 dann das Label gegründet mit Dost und Konsorten. Es sind dort 5 Winzer insgesamt, die mit Stefan Dorst zusammen Wein machen. Stefan Dorst, Weinhändler in Landau in der Pfalz, Weinhandel am kleinen Platz, hauptberuflich Winzer, Flying Winemaker kann man eigentlich so dazu sagen, betreut weltweit mehrere Weingüter, in Spanien, in der Schweiz, in der Pfalz, hat er ein bisschen Beratung gemacht, hat jahrelang Schweigen in einem renommierten Weingut gearbeitet als Kellermeister. Und hat dann nach seiner Zeit des Reisens dann ein paar Winzer aus seinem Freundeskreis gefragt und gesagt, hättet ihr nicht Lust da mit mir zusammen ein bisschen Wein zu erzeugen, Wein auszubauen und zusammen Wein zu verkaufen. Ja, dann haben sich halt so 5 gefunden, die gern trinken, die gern essen und war immer eine schöne, lustige Runde. Und dann haben wir 2010 tatsächlich angefangen, die ersten Weine unter Dost und Konsorten zu labeln. Es ist immer so, dass jeder Winzer aus den eigenen Weinbergen eine gewisse Menge an Trauben herausnimmt, die separat ausbaut für die jeweilige Weinstilistik, was gerade ansteht. So haben wir es gegründet und vermarkten zusammen die Weine. Und es ist einfach ein super schönes Projekt, wo riesig viel Spaß macht. Und das Schöne ist, bei jedem Zusammentreffen wird getrunken, wird gegessen. Das ist Lebensqualität, ja.
Das heißt, trefft ihr euch dann hier gemeinsam? Wie muss man sich das dann vorstellen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Meistens ist so die Anlaufstelle tatsächlich die Weinhandlung in Landau, wo wir uns treffen, mit einem schönen Raum, mit einer großen Tafel. Und wir verkosten viel, wir machen viel so Themen, Weinproben und so weiter. Natürlich jetzt die letzten anderthalb Jahre über Corona fiel das alles flach. Wir hoffen jetzt, dass wir so bald wie möglich wieder starten können. Ne? Ich will nicht sagen, wir zittern schon, aber es soll so langsam ein bisschen losgehen. Und sonst ist es so, dass wir uns dann natürlich auch vertrieblich dann so ein bisschen zusammengeschlossen haben. Das heißt, wir machen jedes Jahr, wenn ProWein ist, zum Beispiel gemeinsam ProWeinstand, wo jeder im Prinzip die Konsortenweine dabei hat und die eigenen Weingutsweine werden vorgestellt. Und ja, man hat übers Jahr, wenn kein Corona ist, irgendwelche Küchenpartys und Präsentationen bei Fachhändlern, wo man sich immer trifft und dann eigentlich dann auch mal schön so ein Wochenende zusammen in Berlin, Hamburg, München, Kopenhagen, Stockholm zusammen verbringt. Und dann ist es auch ganz nett.
Also ein geiler Austausch zwischen verschiedenen Winzern, die einfach Bock auf Wein haben.
Genau, absolut.
Cool. Das hat uns bestimmt ja auch was mitgebracht dazu.
Genau.
Wenn ich so direkt fragen darf.
Darfst du. Und zwar haben wir was aus dem Jahrgang 2018. Ganz lustig, also unsere Weine heißen nicht einfach nur dann nach der Rebsorte, sondern jeder unserer Weine hat eigentlich auch ein bisschen verrückten Namen. Und zwar heißt der Wein das Ende der Fahnenstange.
Geiler Name.
Und das ist Weißburgunder in absoluter High-End-Qualität. Ausbau im Holzfass, 500 Liter Tonneau, auch ebenfalls für ein Jahr, gewachsen 100% auf dem Kalkboden. Und ich sage mal so, das ist ein bisschen kräftiger wie ein Chardonnay. Aber so ein Imst sehr geschlossener Wein. Und ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland oder in der Pfalz oder in Deutschland nicht verstecken mit der Qualität, dass wir da die Flasche gebracht haben. Und sind da schon ein bisschen stolz auf den Wein. Und aber ich würde sagen, bevor ich da jetzt so viel erzähle, schenke ich euch doch einfach mal ein, ne?
So machen wir's.
So machen wir's.
Denken wir mal drüber nach.
Dank.
So. Das Ende der Fahnensteine 2018 ist ein Wein, der sich ganz klar auch ebenfalls an die burgundischen Vorbilder so ein bisschen anlehnt. Ja. Ich sag mal, Weißburgunder ist eigentlich so die klassische Rebsorte hier in Deutschland. Chardonnay kam dann irgendwann dazu, aber es sind sehr, sehr eng Verwandte vom Chardonnay. Und somit ja, machen wir hier, das ist unser High-End-Produkt im Endeffekt. Und wie gesagt, wir können oft sehr, sehr bisschen selbst über uns drüber lachen und können sehr gut selbst auf den Arm nehmen. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, das ist das Ende der Fahnenstange. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist. Cheers, zum Wohl.
Zum Wohl, vielen Dank.
Geht gut, ne?
Kann man gut trinken.
Läuft.
Nimm uns doch mal mit. Was riechen wir in der Nase?
Genau, von der Aromatik. Also wir haben komplett eigentlich bei unseren Weinen, wir sind jetzt nicht so die Fruchtweinerzeuger, ne? Wenn man so reinricht. Also wir haben, wenn ihr bei unserem Wein reinricht, kriegt ihr jetzt nicht irgendwie grüne Apfel, Maracuja, Stachelbeer oder so, sondern es geht eher in das Vegetabile rein. Das heißt, so ein bisschen Wiesenkräuter, ein bisschen Wiesenheu, eher gelbere Frucht, das heißt, geht so ein bisschen Aprikose rein, reife Mango. Dann habt ihr natürlich in der Nase auch ein bisschen leichten Holzansatz, also so ein bisschen rauchig, leichte Röstaromen von der Nase her. Wenn ihr es dann im Mund habt, am Gaumen, füllt es halt schon aus. Ihr habt am Gaumen, auf der Zunge, eine schöne Säurestruktur, ein Gerbstoff, was super schön unterstützt, was das Ganze frisch macht und auch noch elegant. Vom Alkohol her sind wir hier bei 13,5 Volumenprozent, aber trotzdem mit einer enormen Frische und mit einer super schönen Eleganz. Und ich glaube, dass es ein sehr großer Weißburgunder ist, was man im Glas hat.
Stefan, schmecken wir den humorbehafteten Begriff, also die Bezeichnung des Weins, schmecken wir den irgendwie heraus? Oder wie kam dir auf diesen Namen? Was ist die Story hinter dieser Fahnenstange?
Ja, es gibt halt, wie gesagt, wir verkosten viel, wir probieren viel, wir probieren auch, was die Kollegen im Umkreis machen oder was auch international so abgeht mit diesen Rebsorten. Und es ist einfach so, wenn man das einfach mal im Vergleich verkostet, müssen wir uns da nicht verstecken. Und man kann da auch manchmal ein bisschen offensiver sein und dann auch sagen, wenn man wirklich stolz auf den Wein ist. Und in dem Fall sind wir richtig stolz auf den Wein und somit ist es halt auch das Ende der Fahnenstange.
Ihr habt euch nicht den Begriff gesucht und gesagt, wir machen das Ende der Fahnenstange in einem Weißburgunder, sondern ihr hattet den Weißburgunder gemacht und dann gesagt, okay, wie nennen wir den? Damit verstecken wir uns nicht, das ist unser Ende der Fahnenstange.
Genau, also wir haben schon, also wenn wir einen Weinberg ab dem Rebschnitt haben, haben wir schon eine Idee, was wir erzeugen wollen, ne? Klar. Mhm. Also das heißt nicht, also bei uns sind das seltenst Zufallsprodukte, ja, sondern man hat eigentlich einen Plan im Kopf. Und diesen Plan fängt man an, eben Januar mit dem Rebschnitt bis in September, Oktober rein zu verwirklichen. Ja. Und da war ganz klar die Aussage, wir wollen ein Premium-Weißburgunder hier zeigen und wollen auch ein Premium-Weißburgunder hier machen. Und dann haben wir das mal gemacht, ja, und dann liegt es im Fass und dann braucht es ja alles ein bisschen Zeit und dann wird es gefüllt und man verkostet und probiert es ganz oft und die schönsten Namen fallen eigentlich immer so Weinabende ein, also meistens auch so gegen 1-2 Uhr nachts
erst.
Ah,
verstehe.
Und ja, so muss es sein.
Sehr gut, und, sehr authentisch.
Und somit haben wir halt das Ende der Fahnenstange erreicht.
Sehr schön. Da trinkt man dann drüber nach und dann kommt so Ideen.
Genau. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir betrunken gewesen sein sollten oder so. Alles gut. Niemals.
Niemals. Okay, Stefan, jetzt möchten wir uns noch ein bisschen über die Pfalz mit dir unterhalten und was die Pfalz heimatmäßig für dich bedeutet. Lass uns aber ganz kurz noch bei deinem Weingut bleiben. Das Weingut, das du übernommen hast, existiert bereits seit dem 17. Jahrhundert.
Ja.
Also eure Familie schaut auf eine lange Tradition zurück. Mit welchem Gefühl hast du seinerzeit den elterlichen Weinbaubetrieb übernommen?
Das ist eine schöne Frage. Und zwar hat einmal damit zu tun, ja, die Familie Biedigow ist im 17. Jahrhundert ansässig hier in Mühlhofen, ist aber erst seit 76, spezialisiert auf Weinbau. Das heißt, wie das üblich war eigentlich in der Südpfalz, dass die landwirtschaftlichen Betriebe zwar Weinbau gemacht haben und auch Weingüter waren, aber immer noch Landwirtschaft dabei war. Also es waren einfache Bauernhöfe meistens. Gerade ein bisschen weiter weg vom Waldrand oder von der Weinstraße. Ich sage immer schön, Mühlhofen ist jetzt nicht gerade der winophile Nabel der Pfalz. Ja. Wir geben zwar Gas, dass es vielleicht wir irgendwo in diese Richtung kommen, aber ich glaube nicht, dass wir das in einer Generation schaffen können. Wir sind mal am Arbeiten. Zum anderen Thema, wie ich das übernommen habe oder warum. Ja klar, man ist 14, 15, 13 Jahre alt, eben so in diesem Dreh und findet da Traktoren faszinierend, ne? Und man trinkt dann noch keinen Wein, klar, ne? Jugendschutzgesetz, das geht auch noch gar nicht.
Vor allem in der Pfalz.
Vor allen Dingen in der Pfalz würde man es niemals tun, genau. Aber man findet es natürlich super, ne? Als junger Kerl, Traktoren und so. Und so kommt man da ein bisschen rein. Und irgendwann kommt halt auch das Thema dann Wein dazu, ja. Und fällt da Lebensfreude und man ist dann als Jugendlicher auf dem Weinfest unterwegs und trinkt sich dann mal hoch, ne? Und fängt so klassisch halt mit dem Schorle an, ne? Das wird man nie ablegen, aber der Schorle ist, glaube ich, so immer so der Start. Und irgendwann kommt man dann halt mal wirklich zum puren Wein und trinkt sich dann so durch. Und ich muss sagen, mein Vater war schon immer sehr weinaffin. Das heißt, es gab zu Hause nicht immer nur den eigenproduzierten Wein, sondern auch wirklich Weine einmal durch die Pfalz durch von Kollegen. Und es gab immer was zu verkosten.
War der biodynamische Gedanke seit deinem Eintritt ins Unternehmen für dich immer schon wichtig oder kam das erst in den letzten Jahren?
Also das war natürlich nach der Ausbildung durch ein Praktika so einen absoluten Faktor, wo mich das vorhin erzählt, was mich so ein bisschen, glaube ich, so richtig angefixt hat zu dem Thema. Ich hatte relativ schnell freie Hand auch zu Hause im Weingut. Ja, wie gesagt, mein Vater war auch eher der Mensch, der gerne im Weinberg arbeitet, aber so das Keller war noch nie so wirklich so seins. Und somit hatte ich von Anfang an relativ freie Hand und ich glaube, der war auch sehr happy, wo ich heimkam und gesagt habe, oh, super, ich habe jemanden, der den Keller macht, ja, so auf die Art. Natürlich waren die ersten 2-3 Jahre riesige Diskussionen, weil die Weine komplett anders da geschmeckt haben, ja. Natürlich, man ist dann auch in Investment rein, wir haben heute 70% bauen wir im Holzfass aus. Ja. Sag mal, wo ich eingestiegen bin, gab es genau 3 Barrique-Fässer im Weingut. dann sind wir halt schnell gewachsen. Es wurde alles zu klein. Dann mussten wir auch 2015 dann den Schritt wagen in neue Betriebsgebäude. Wir haben da neu gebaut und haben da wirklich viel Geld in die Hand genommen. Viel investiert. Und das man halt nicht sofort gesehen hat. Ja. Und dann der Vater hinterfragt dann schon manchmal schon, ja, passt das so, ist das auch wirklich so richtig? Und so, ich sag mal so, der erste Jahrgang, ne, habe ich vielleicht 10% der Weinmenge verkauft, wenn man die Kundschaft nicht hatte. Und mittlerweile ist es so, da ist es schön, dass wir bei vielen Weinen oft ausverkauft sind und somit hat sich, glaube ich, der Weg rentiert und dass wir den gegangen sind, weil es sehr harte Zeit und ich war, glaube ich, sehr froh. Ich hatte viele Unterstützer, die mich da auch wirklich unter die Arme gegriffen haben. Und da muss man auch ganz klar sagen, das Dawson Consorten, das war auch mit einfach ein Sprungbrett, ja. Weil als junger Winzer und Vater 100% Endkunden kommst du nicht auf die Idee, dich auf die Prowein zu stellen. Und das war so mit der Eintritt in den Fachhandel, ganz klar. Und heute ist es so, bin ich froh, dass ich die Julia habe, die mit mir zusammen im Prinzip den Laden schmeißt und ich mich wirklich auf den Weinberg, auf den Keller konzentrieren kann und die Julia sich um den Vertrieb kümmert und das ist ganz angenehm. Ich muss dann zwar manchmal noch raus, ja, wenn so gewisse Termine sind, dann muss ich mich als Winzer dann auch sehen lassen, aber ich bin eher froh, wenn ich mich im Weinberg bei den Schafen, bei den Rindern oder im Keller verstecken darf und vor mich dahin wursteln, das mache ich viel lieber, wie da jetzt riesig unterwegs zu sein. Und ich bin jetzt nicht so der Jet-Set-Winzer, das muss ich ganz klar sagen.
Dann können wir so glücklich schätzen, dass wir dich heute am Tisch haben.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja exklusiv. Eine Frage dazu noch. Würdest du sagen, es ist exotisch, als Jungwinzer heute biodynamischen Weinbau zu betreiben in der Pfalz, wo du herkommst?
Nein, es ist, glaube ich, also wir sind noch eine relativ kleine Gruppe, das ist schon so. Also eine kleine Gruppe, die zertifiziert sind. Aber es gibt ganz viele junge Winzer, die den biodynamischen Gedanken mit aufgreifen und den im Weingut auch umsetzen. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Hände voll, wo man das absolut, wo das sehr, sehr gut umsetzen und auch qualitativ. Und sagen wir, ich bin jetzt 35, ich bin, glaube ich, jetzt nicht mehr unbedingt jetzt der direkte Jungwinzer, ja. Aber wenn ich jetzt die Jungs angucke, wo jetzt so vor ein, zwei Jahren in die elterlichen Betriebe oder drei Jahren in die elterlichen Betriebe eingestiegen sind, Mitte 20, Anfang, Ende 20, die geben schon Vollgas. Und ich glaube, da ist die Pfalz auch ein Riesentopf an verrückten Winzerköpfen. Und ich glaube, da wird man in den nächsten Jahren auch ganz, ganz viel noch hören. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist das innovativste Anbaugebiet in ganz Deutschland.
Also das perfekte Spielfeld für so einen Pfälzer Naturburschen wie dich.
Ja, auf jeden Fall. Du, es ist so, ich gehe unheimlich gern aufs Weinfest. Ich trinke auch unheimlich gern meine Rieslingschorle. Aber ich trinke auch unheimlich gern in zwei- oder drei-Sterne Restaurant. Esse ich auch unheimlich gern auch im Menü. Und trinke dann fünf, sechs Weine dazu. Und als Pfälzer ist, glaube ich, kann man sich nicht in eine Kategorie einschieben. Das heißt, ja, der Pfälzer, der Bauer, ja, so oft, ja, Stuss, absoluter Stuss. Es geht darum, wenn ich jetzt gerade Lust habe, ja, wenn wir hier auf der Villa sind und samstags arbeiten, ihr habt Glück, heute arbeitet keiner, ja, wir haben hier uns ein bisschen unterhalten, aber da ist es so, dann schmeißen wir hier einen Grill an und je nach Stimmung von Leuten gibt es eine Scholle und gibt es ein paar Merkis aus dem benachbarten Elsass, ja, aus Weißenburg rüber und dann ist gut, aber genauso gibt es hier auch auf dem Grill, wenn wir sagen, irgendwie ein Entrecot und dann wird Sauce Bonnaise hier aufgekleppert und dann gibt es zwei, drei große Weine. Das ist je nach Stimmung, wie wir Bock drauf haben und ich glaube, das ist ein Schöner am Pfälzer, der kann alles.
Wir waren heute zu Gast bei Weingut Biddeköfer, genauer hier in der Villa Pistoria, mit einem wunderschönen Ausblick. Haben allerhand gelernt über mähende Weinberge und Raubtieretiketten und was Biodynamie konkret bedeutet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, lieber Stefan, dass wir hier zu Gast sein durften und dass du unser Gastgeber warst. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörern, dass ihr uns so schön folgt. Alles Gute und bis bald.
Danke, Stefan.
Dankeschön. Schön war's mit euch. Macht's gut.